Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Felix Naht von vegan.at. Ja, willkommen und frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2023 reingerutscht. Schön, dass ihr euren Lieblingspodcast auch heuer wieder hört. Schön, dass ihr uns die Treue haltet. Wir sind ja mittendrin im Veganuary. Ja, vegan und January, daraus wird Veganuary. Überall gibt's vegane Angebote. Jeder probiert mal vegan aus. Und ja, wir wollen euch auch dazu heute einladen, mitzumachen bei der Vegan Challenge diesen Januar. Schickt uns einfach von eure Bilder von euren rein pflanzlichen Mahlzeiten, berichtet von euren Herausforderungen, euren Struggles, ja, euren Erfolgen, fragt uns gerne um Hilfe, wenn ihr Tipps braucht zum Thema Restaurants, zum Thema Einkaufen, Kochen, Ernährungsweisen. Wir sind da sehr, sehr gerne auch heuer wieder für euch da, euer Anker in der veganen See. Ja, verlinkt uns da einfach gerne Pure Leben in Vorarlberg in euren Facebook- oder Insta-Beiträgen oder kontaktiert uns ganz einfach per E-Mail vegan@pure.or.at. Und je mehr wir natürlich da miteinander interagieren, je mehr ihr mit uns sprecht, desto besser wird auch unser Vegan Buddy Program, ja. Das haben wir für euch heuer noch vorbereitet. Da bauen wir was auf für euch, um euch zu einem nachhaltigen Lebensstil zu helfen, der Spaß macht und einfach und lecker ist. Ja, das ist immer das Wichtigste. Also keine Angst, eure Puristinnen, die sind da für euch da. Und noch ein Tipp, falls ihr sie noch nicht kennt, die Facebook-Gruppe Vegan wie Vorarlberg, das ist ein toller Platz, um sich auszutauschen und vegane Produktneuheiten zu entdecken oder einfach drüber zu posten. Alle Links zur heutigen Podcast-Episode, die findet ihr wie immer unter der Factbox und in der Beschreibung zum Podcast oder auf YouTube in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt starten wir zum Thema Vegan und Veganuary. Und dazu hat sich unsere Ann-Kathrin mit Felix Naht, dem Obmann der veganen Gesellschaft in Wien, getroffen. Und wir beamen uns jetzt direkt nach Wien.
Ja, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Ich bin jetzt hier gerade in Wien im Büro vom Verein gegen Tierfabriken und der Veganen Gesellschaft Österreich und habe hier vor mir sitzen den Felix Naht, den Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich. Hallo Felix.
Ja, hallo Ann-Kathrin, sehr schön, dass du da bist.
Ja, mich freut es vor allem, dass wir dir die Zeit stehlen dürfen und mit dir sprechen dürfen.
Aber was heißt Zeit stehlen? Das mache ich sehr gerne, aber ich bin ein großer Fan des Podcasts.
Oh, danke, das freut uns sehr zu hören. Voll cool. Du bist der Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich. Du bist Tierschutzaktivist, Präsident des Vereins Europäische Vegetarierunion. Stimmt das noch?
Das stimmt, ja. Mhm.
Wikipedia hat recht. Und einer der bekanntesten Veganer Österreichs. Wenn es also um Veganismus geht, bist du meist die erste Ansprechperson für die Medien. Und deswegen sieht man dich auch oft im Fernsehen, in Zeitungen oder auch wie jetzt aktuell im Radio. Und du hältst auch Fachvorträge zu Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung in ganz Österreich.
Das stimmt, ja. Also das ist gut zusammengefasst.
Um dich ein bisschen kennenzulernen, steigen wir mal ein mit Entweder-Oder-Fragen. Das machen wir immer. Da sollst du einfach ganz spontan aus der Hüfte raus antworten, ohne groß zu überlegen. Soja oder Hafermilch?
Sojamilch aus Österreich.
Nice. Land oder Wasser?
Wasser.
Du tauchst nämlich gerne, oder?
Ja, das stimmt. Ich tauche, ja. Das ist meine große Leidenschaft, ja.
Sehr cool. Auto oder Motorrad?
Führerscheine habe ich beide, aber in der Praxis fahre ich mehr Auto.
Und jetzt hier in Wien?
In Wien öffentlich.
Nie wieder Kuchen oder nie wieder Leberkäse? Vegan natürlich, beides.
Nie wieder Kuchen.
Zeit oder Geld?
Zeit.
Warum?
Ja, ich meine, natürlich, man braucht ein gewisses Mindestmaß an Geld, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber im Endeffekt, was ist wichtig im Leben, dass man Sachen machen kann, die sinnstiftend sind und Zeit verbringen mit Menschen, die man mag und die einem was bedeuten. Und da ist einfach Zeit wichtiger.
Stelle ich auch immer mehr fest. wie ist denn überhaupt dein Werdegang? Also wie bist du zu diesem ganzen Thema Tierschutz und Veganismus gekommen? Weil du hast ja eigentlich Volkswirtschaft studiert, hast da allerdings auch schon in deiner Diplomarbeit zu Agrarsubventionen aus einer tierrechtlerischen Perspektive geschrieben. Super spannend, vielleicht können wir da später auch noch kurz drüber sprechen. Erzähl uns doch ein bisschen, wie du zu dem ganzen Thema gekommen bist und was dich dabei so begeistert.
Ja, sehr gerne. Also ich bin eigentlich aufgewachsen in einer Familie in Niederösterreich mit der typisch österreichischen Hausmannskost. Ich habe Fleisch immer sehr geliebt. Wurst, Speck, ich habe Kärntner Speck, Kärntner Würste von meiner Oma geliebt. Ich habe Käse gegessen, oftmals ohne Brot, nur mit Ketchup, Salami. Und ich habe damals sogar in meiner Schulklasse noch im Gymnasium, da gab es damals schon sehr viele Leute, die vegetarisch gelebt haben, nämlich 7 in meiner Klasse. Und ich habe damals nur Witze gemacht drüber und habe das irgendwie lächerlich gefunden. Ja, und dann hatte ich irgendwie so im Alter von 18 herum ein paar Schlüsselerlebnisse. Also einerseits Fernsehreportagen, die ich gesehen habe zu dem Thema, dann auch persönliche Erlebnisse. Eines war zum Beispiel eben, dass ich beim Motorradfahren damals das Gefühl der Freiheit verspürt habe und so froh war, dass ich gerade rauskomme aus der Kaserne vom Bundesheer, wo ich damals den Präsenzdienst absolviert habe und dann bin ich bei einem Tiertransporter vorbeigefahren. Und dann habe ich eben die Gesichter der Tiere gesehen und es hat mich berührt und hat mich total traurig gemacht. Und da gab es ein paar so Schlüsselerlebnisse und irgendwann habe ich mir dann gedacht, nach dem Bundesheer, ich will der Gesellschaft irgendwas zurückgeben und habe versucht, ehrenamtlich aktiv zu werden. Und ich habe auch noch nicht genau gewusst, für was. Es war Umweltschutz etwas, was mich interessiert hat, Tierschutz oder auch allgemein linke und alternative Politik. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall beim Tierschutz gelandet. Und das, was mir dort halt einfach so gefallen hat, ist einfach, dass es gibt wirklich große Missstände. Aber es ist sehr leicht, etwas dagegen zu tun. Nämlich auf politischer Ebene kann man mithelfen bei Vereinen für politische Forderungen etc., für Verbesserungen, die den Tieren zugutekommen. Aber eben auch diese individuelle Ebene. Es ist einfach ganz leicht. Man stellt seine Ernährung um und es ist unheimlich viel gewonnen. Und das hat mir einfach so viel Freude bereitet und so viel Motivation geschenkt beim Thema Tierschutz im Vergleich zu anderen Problemen, die es auf der Welt gibt.
Verstehe, ja. Ist ja Wahnsinn mit den 7 Vegetariern damals schon. Das hat mich jetzt gerade ganz schockiert.
Ja, es ist erstaunlich. Und dann haben sie mich einmal im Fernsehen gesehen, wie ich im ORF über vegan gesprochen habe. Und dann hat mich einer kontaktiert, früher hast du uns noch verarscht. Und jetzt gibt es die Interviews zur veganen Lebensweise.
Genial.
Das war schon witzig.
Aber das ist bei mir ganz ähnlich. Also ich habe das früher auch total komisch gefunden. Also Tiere fand ich immer schon wichtig und habe einfach den Connex nicht gemacht. Und aber auch, ja, nicht so vorteilhaft gesprochen über Vegetarier, obwohl meine beste Freundin immer schon Vegetarierin ist. Das ist eigentlich umso heftiger. Aber ja.
Vom Saulus zum Paulus.
Ja, genau. es gab ja auch diesen Tierschutzprozess, über den haben wir auch schon mit Martin Balluch, dem Obmann von Vereinigten Tierfabriken, gesprochen. Und da warst du ja auch angeklagt. Wie war denn das damals und wie gehst du eigentlich heute mit der Erfahrung um?
Ja, das war natürlich eine extrem einschneidende und prägende Erfahrung. Ist natürlich jetzt auch schon eine Zeit lang her. Also 2008, wie aus dem Nichts heraus, gab es Hausdurchsuchungen und ich bin dann überrascht worden um 6 in der Früh. Der Rambock hat die Tür eingedroschen. Die Polizei ist reingestürmt mit gezogenen Waffen. Und ich habe mir gedacht, da muss eine Verwechslung sein oder vielleicht ist das die Feuerwehr, weil es brennt vielleicht irgendwo.
Ja.
Ja, und dann hat sich herausgestellt, sie suchen mich und es gab Hausdurchsuchungen in total vielen Häusern von Leuten, die Tierschutzaktivismus betrieben haben. Und sie haben mich mitgenommen auf die Wache. Am Anfang habe ich mir gedacht, das muss eine Verwechslung sein, weil ich habe nichts gemacht. Im Endeffekt war ich dann 3,5 Monate in U-Haft. Habe herausgefunden, dass ich angeklagt bin wegen einem Mafia-Paragrafen, weil ich angeblich durch legale Tätigkeiten wie Vorträge halten und Bilder und Videos veröffentlichen aus Tierfabriken illegale Taten von unbekannten Einzeltätern unterstützt habe, indem ich sie angestachelt habe. Also komplett absurd. Es gibt ja auch einen Film dazu, Der Prozess. Alle, die das mehr interessiert, ist eine unheimlich tolle Dokumentation, kann ich das nur empfehlen. Der Prozess gibt es sogar auf YouTube inzwischen, glaube ich. Ja, aber wie ist es weitergegangen? Im Endeffekt war ich dann 2011 das erste Mal freigesprochen in allen Punkten. Das Verfahren wurde dann wiederholt und 2013 wurde ich dann zum zweiten Mal freigesprochen in allen Punkten. Das heißt, insgesamt hat mich das Thema 6, 7 Jahre meines Lebens begleitet.
Ach, unvorstellbar.
Es war damals ein Vollzeitjob, angeklagt zu sein. Es waren 80.000 Seiten im Akt. Ich war eigentlich so viele Jahre fast nur damit beschäftigt, mich zu verteidigen gegen total absurde Vorwürfe. Und habe nebenbei halt versucht, weiterhin ehrenamtlich aktiv zu sein für die vegane Gesellschaft, für den Verein gegen Tierfabriken etc. Jetzt rückwirkend betrachtet sage ich, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Harte und negative Erfahrungen sind oft die, wo man am meisten lernt. Ich bin durch das Ganze irgendwie in ein Burnout geschlittert und habe auch wirklich ungesund gelebt, weil ich einfach versucht habe, runterzukommen oder mich aufzuputschen mit verschiedensten Hilfsmitteln. Und im Endeffekt habe ich lange gebraucht, um wieder auf gleich zu kommen. Ich habe 260 Therapiestunden gemacht und habe auch viel versucht, sozusagen Hobbys zu suchen und eine Balance im Leben zu schaffen zwischen Dingen, die mir Energie geben und Energie kosten. Und ja, inzwischen bin ich 40, bin froh, dass es vorbei ist, habe schöne Hobbys, habe einen sehr, sehr sinnstiftenden und schönen Job bei der veganen Gesellschaft. Und ist halt Teil meines Lebens, aber ich bin natürlich froh, dass es vorbei ist.
Es ist immer wieder verrückt, wenn ich mit Menschen über dieses Thema spreche. Das ist so unvorstellbar, dass sowas gemacht wird. Aber ja, seit ich jetzt auch in dem Bereich tätig bin, ja, ich weiß, wie die Politik teilweise tickt und wie die Gegnerseite tickt und wie mächtig sie ist und wie sie es schafft, einfach die Politik zu vereinnahmen teilweise. Und
ja, es war ja damals auch so, also die Gebrüder Graf, die Chefs von Kleiderbauer, kannten den damaligen Innenminister Günther Platter persönlich aus der Schule und haben bei ihm angerufen und haben sich über die Demonstrationen vor Kleiderbauer beschwert. Legale Kundgebungen natürlich. Und dann wurde 3 Tage später eine Sonderkommission gegründet und so hat das alles angefangen. Also es war von Anfang bis zum Schluss eigentlich ein Missbrauch des Justiz- und Polizeisystems durch die Tierlobby. Und Abgeordnete der ÖVP haben auch gesagt, sie wissen eh, dass wir keine Mafia sind, aber uns muss einmal ein Riegel vorgeschoben werden, weil es kann ja nicht sein, dass wir da an die Stelle gehen und filmen. Also das war die Bottomline des Ganzen.
Ja, das passt sehr gut dazu, wie man sie kennt, die ÖVP. Immer freundlich.
Ja.
Mein Gott. Du bist jetzt Obmann der veganen Gesellschaft seit 2005. Und die vegane Gesellschaft gibt es seit 1999. Als du den Verein übernommen hast, gab es ja gar keine Angestellten. Und inzwischen, 18 Jahre später, seid ihr 29 und wächst immer weiter. Also fast jede Woche sehe ich irgendwie in der Nachricht willkommen in unserer Gruppe. Ein Wahnsinn, richtig schön. Wieso bist du eigentlich damals zur veganen Gesellschaft gegangen? Und was waren deine persönlichen Beweggründe? Also was war deine Idee? Und was war deine Vision damals? Oder also was waren deine Ziele?
Also ich kannte die vegane Gesellschaft als Verein und habe eigentlich das immer sehr interessant gefunden. Damals gab es ein schwarz-weißes Magazin mit einer Schmuckfarbe, wo drin gestanden ist, auf welche Vitamine man achten muss oder ob man Muskeln aufbauen kann oder nicht. Und ich habe das einfach interessant gefunden, dass es ein Medium gibt zum Thema vegan, weil ich mich selbst auch so ernähren wollte. War zu der Zeit Tierschutzaktivist und Tierrechtsaktivist beim Verein gegen Tierfabriken, also war sozusagen mehr auf der Seite aktiv, dass man Aufdeckungen machen will und Proteste organisieren und Missstände anprangern. Ja, und irgendwann habe ich gelesen auf einer E-Mail-Liste, dass die vegane Gesellschaft Österreich einen Job zu vergeben hat, 10 Stunden die Woche, glaube ich, für 300 Euro oder so. Und dann habe ich mich dort beworben, weil ich das interessant gefunden habe. Und die Andrea hat sich damals auch beworben. Und dann hat die Paula, die damals den Verein geleitet hat, angeboten, jede Person von uns kann 5 Stunden mitarbeiten. Und dann haben wir uns quasi den Job geteilt. Nach einer gewissen Zeit, glaube ich, wurde dann wer anderer irgendwann angestellt. Dann habe ich ehrenamtlich mitgeholfen. Und nach 2 oder 3 Jahren bei der veganen Gesellschaft habe ich einfach gemerkt, dass mir das unheimlich Spaß macht, Alternativen aufzuzeigen. Mhm. Ich habe aber auch gleichzeitig gesehen, dass das eigentlich ist, was sonst niemand machen will. Mhm. Weil der Verein war damals sozusagen nicht sehr aktiv und nicht sehr bekannt. Und da war es viel schwieriger, Ehrenamtliche zu finden, als wie für den, sage ich jetzt mal, bekannten Verein gegen Tierfabriken. Mhm. Ja, und weil ich mir einfach gedacht habe, ich kann dort einen Unterschied machen, weil es will sonst eh niemand tun, habe ich mich da immer mehr rein vertieft, habe auch geschaut im Ausland, was gibt es da für andere Vereine, wo man sich was abschauen könnte, welche Projekte könnte man umsetzen, was ist in Österreich notwendig. Irgendwann einmal war dann eben der Vorschlag, dass ich mich als Obmann bewerbe und sozusagen auch die Verantwortung im Verein übernehme. Hm. Ja, und seitdem bin ich alle Jahre wiedergewählt worden von den aktiven Mitgliedern, was mir unheimlich viel bedeutet und was ich auch einen schönen Dankesbeweis sozusagen sehe für die Zufriedenheit mit der Arbeit, die ich mache. Ja, und so hat sich sehr rasant entwickelt und ich hätte mir damals nie gedacht, dass wir überhaupt jemals eine angestellte Person haben werden. Mhm. Jetzt sind wir 29 und das ist natürlich großartig.
Wahnsinn. Das ist echt, das ist so schön, wenn sowas so erfolgreich wird, oder? Mein Gott. Und wir haben ja alle ein Ziel und wenn das dadurch erreicht werden kann, richtig schön. Aber was macht jetzt eigentlich die vegane Gesellschaft überhaupt?
Ja, das ist die große Frage. Die vegane Gesellschaft macht Eventmanagement, das heißt, wir organisieren Messen und Streetfood-Festivals rund um die vegane Lebensweise, zum Beispiel Vegan Manias oder Veggie Planets oder Vegan Planet Messen. Wir organisieren einen Lauf, wir organisieren einen Wiener Veganball, wo es ums Thema Gastronomie geht. Wir haben eine redaktionelle Abteilung, wo wir Bericht erstatten über vegane Alternativen, vegane Restaurants, Gesundheitsthemen, Umweltthemen, Lifestyle-Themen, wo kann ich was kaufen, wie kann ich umsteigen etc. Wir haben einen veganen Probemonat, über den ich nachher mehr auch erzählen kann. Wir arbeiten mit berufsbildenden Schulen zusammen, Gastronomie- und Tourismusfachschulen, wo wir eine Kochausbildung für die Lehrkräfte und für die SchülerInnen etabliert haben in ganz Österreich, die sehr gut angenommen wird. Wir sind Ansprechstelle für Medien und Politik, wo wir an politischen Themen arbeiten oder auch Interviews geben über Entwicklungen und Marktzahlen. Wir vergeben ein Gütesiegel für vegetarische und vegane Produkte. Da arbeiten wir zusammen mit allen 4 großen Supermarktketten und mit allen Lebensmittelherstellern in Österreich, also wirklich mit allen. Mhm. Wir sind vom Ansatz her sehr pragmatisch und sehr positiv. Wir wollen Firmen unterstützen, pflanzliche Alternativen auf den Markt zu bringen. Und gleichzeitig wollen wir Menschen unterstützen, diese pflanzlichen Alternativen für sich zu entdecken. Und das ist eigentlich so unser Ansatz. Und da tun wir einfach alles, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen.
Mhm. Ja, ganz schön umfangreiches Portfolio.
Ja, inzwischen.
Mhm. Und was ist eigentlich die Rolle der Gastronomie bei dem ganzen Thema vegan werden? Also was muss sie leisten, damit das Ganze irgendwie inklusiver für alle eben wird und nachhaltiger? Weil aktuell hat man ja eher den Eindruck, dass die Supermärkte total davonziehen. Es kommen ja fast wöchentlich neue Produkte auf den Markt und die Gastronomie, die hängt da gefühlt irgendwie ein bisschen hinterher. Würdest du sagen, der Eindruck stimmt? Sind die Supermärkte die treibende Kraft und muss die Gastro jetzt nicht mal langsam nachziehen, wenn sie auch profitieren will?
Jein. Also die Supermärkte sind sicherlich eine der treibenden Kräfte in Österreich.
Mhm.
Also es ist wirklich extrem beeindruckend, was da an neuen Produkten auf den Markt kommt, in allen kleinen Filialen auch am Land. Aber auch in der Gastronomie hat sich viel getan. Also vor 15 Jahren, wie ich begonnen habe, oder vor 20 Jahren, wie ich begonnen habe mit Aktivismus, da hat in Wien, das war damals eine Sensation, ein rein veganes Restaurant aufgesperrt. Wir waren alle hin und weg und haben geglaubt, das ist eine Riesenrevolution. Und sind dann, nachdem wir stundenlang vor dem Kleiderbauer gestanden sind und demonstriert haben, sind wir da hingegangen ins Formosa und haben dann unsere veganen Speisen gegessen und uns gedacht, wir sind im Schlaraffenland. Ja. Heutzutage haben wir eine Restaurantliste auf vegan.at/restaurants mit ungefähr 750 Einträgen in ganz Österreich. Das Wahnsinn. Sind vegane Restaurants, vegetarische Restaurants, veganfreundliche Restaurants etc. Also da hat sich schon sehr viel getan und inzwischen ist es auch so, dass in Wien alle ein, zwei Wochen ein neues veganes Restaurant aufsperrt und nicht einmal ich als Obmann der veganen Gesellschaft weiß mehr, was da alles passiert. Aber natürlich, es gibt dann auch, wenn man zum Beispiel auf Skiurlaub in Ischgl auf den Berghütten oder so, ist die Auswahl halt nicht so dick. Das heißt, da gibt es natürlich noch ein großes Stadt-Land-Gefälle. Aber auch der Großhandel, also Metro, Transgourmet etc. haben immer mehr pflanzliche Produkte im Portfolio. Es gibt von Küchenanbietern und von uns und von einigen anderen auch Weiterbildungen in dem Bereich. Wir haben jetzt ein Ranking durchgeführt von Restaurantketten. Es hat eine Burger King-Filiale aufgemacht, eine rein vegane. Alle großen Restaurantketten wie McDonald's, Burger King, Vapiano etc. Haben pflanzliche Alternativen inzwischen.
Und richtig gute noch dazu.
Swing Kitchen hat 12 Filialen, ist eine rein pflanzliche Franchise-Kette, die in Österreich und in Deutschland Furore macht. Veganista macht eine Filiale nach der anderen auf. Also das heißt, es tut sich schon sehr viel. Ja. Aber vielleicht ist der Lebensmitteleinzelhandel noch eine Spur dynamischer. Aber ich glaube, was die Gastronomie halt einfach merkt, ist, dass die Nachfrage da ist. Es werden aber auch manchmal noch ein paar Fehler gemacht. Ja, also ein Steckenpferd von mir ist die Kommunikation. Für alle, die in der Gastronomie etwas umstellen wollen und die neuen Zielgruppen erreichen wollen, denen kann ich nur empfehlen, die Kommunikation soll fokussiert sein auf die Gruppe der FlexitarierInnen. Sprich einfach alle Menschen, die trotzdem Fleisch essen. Das heißt, es hört sich komisch an, aber am besten ist, man macht ein veganes Angebot und versucht nicht zu sehr, das als vegan zu kommunizieren, sondern die Kulinarik, die Herkunft, die Charakteristik, das Mundgefühl, das Geschmackserlebnis soll im Vordergrund stehen.
Ja.
Das ist aber etwas, was manche nicht beherzigen. Deswegen wird es dann auch nicht immer von der breiten Masse angenommen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich ein eigenes Thema.
Wann hast du eigentlich das Gefühl, hat dieser Veganboom so richtig eingesetzt? Also da wird es ja sicher irgendwann mal so auf einen Schlag voll raufgegangen sein, oder?
Also damals, wie ich begonnen habe, vegan zu sein, da gab es eine E-Mail-Liste, wo einige Menschen oben waren. Und wahrscheinlich habe ich zu dem Zeitpunkt alle 80 oder 85 vegan lebende Menschen in Österreich gekannt. Zu der Zeit, aber das waren wirklich nur ein paar Sonderlinge, unter Anführungszeichen, so wie ich. Aber inzwischen ist es so, dass seit 10 Jahren, kann man den Versorgungsbilanzen von Statistik Austria ablesen, sinkt der Fleischkonsum in Österreich 1 Kilogramm pro Jahr pro Person. Also ich würde sagen, das ist ungefähr die Zeit, wo diese Dynamik eingesetzt hat. Ich glaube, die treibende Kraft sind da die FlexitarierInnen, einfach Menschen, die nicht mehr jeden Tag Fleisch essen wollen, sondern ihren Fleischkonsum reduzieren. Aufgrund dieser Nachfrage gab es dann in den Supermärkten immer mehr pflanzliche Produkte. Dadurch konnten auch die Leute leichter vegetarisch oder vegan leben. Inzwischen sind wir bei den vegan lebenden Menschen bei 2%, bei den vegetarisch lebenden Menschen bei 9-10% und bei 37% FlexitarierInnen, also Menschen, die weniger Fleisch essen wollen. Und da hat sich halt schon viel getan.
Echt, echt cool. Also ich muss auch sagen, also ich habe ja vor 10 Jahren angefangen, vegetarisch-vegan zu essen. Oder war das schon länger her? Oh Gott, ja. Das ist schon ein bisschen länger sogar. Und damals bin ich auch in den Supermarkt gegangen und habe mir gedacht, so jetzt, du weißt ja von deiner besten Freundin noch, es gibt so Ersatzprodukte, schaust du dir mal an. Und die waren damals jetzt noch nicht wahnsinnig viele und auch nicht wahnsinnig gut. Und inzwischen, also heftig einfach, was man kriegen kann.
Ja, definitiv. Also man muss sich nur vorstellen, damals gab es 3 Sorten Aufstrich vor 20 Jahren. Weißen Tofu und Sojamilch für 2,80 Euro ungesüßt. Ich habe die damals mal gegessen mit meinem Müsli und habe mir gedacht, oh Gott, Felix, was hast du dir da eingepackt? Jetzt gibt es die Barista-Variationen in 27 verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Wahnsinn.
Supermärkte wie Billa zum Beispiel haben eine Person eingestellt, die quer über alle Einkaufskategorien nur zuständig ist für das Plant-Based-Sortiment.
Wow.
Es gibt den veganen Pflanzilla auch als Billa-Filiale. Also die anderen Supermarktketten ziehen nach, beim Veganuary machen alle mit. Also gerade im Jänner wird es dann unheimlich viel attraktive Angebote wieder geben in allen vier großen Supermarktketten. Also da ist eine unheimliche Dynamik.
Super. Und du hast erzählt, in Wien gibt es ja inzwischen eine extrem große, eine vielseitige Auswahl an veganen Restaurants. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, ich habe, weiß nicht, 10 Kilo mehr, wenn ich nach Hause komme, weil ich einfach alles probieren muss. Ja, kannst du sagen, wie steht es denn da in Vorarlberg? Holen wir da jetzt langsam mal auf?
Definitiv. Also man darf das nicht unterschätzen. Wir haben auf unserer Restaurantliste auf vegan.at/restaurants in Vorarlberg inzwischen 50 Restaurants, die entweder vegan, vegetarisch oder sehr vegan freundlich sind.
Mhm.
Und für das, wie klein eigentlich das Bundesland ist, ist da die Dichte am Angebot durchaus attraktiv, muss man sagen. Also da kann sich Vorarlberg, braucht sich definitiv nicht verstecken.
Dann bin ich froh. zur Rolle der Politik, weil wir können ja auch nicht alles immer selber regeln. Da muss ja von oben, von denen, die die Regeln für alle definieren, irgendwie auch was kommen. Wie kann man denn die Rolle der Politik für den Veganismus oder für mehr pflanzliches Leben beurteilen? Also was wäre hier notwendig, damit eben die Hürden, pflanzlich oder zumindest pflanzlich herzuleben, niedriger werden, um eben nachhaltiger zu leben. Also wir müssen das ja machen, ob wir es cool finden oder nicht. Aber der IPCC-Bericht diesen Sommer hat ja eindeutig gesagt, selbst wenn wir alles andere ausschöpfen an Möglichkeiten, wenn die Welt nicht veganer wird, dann haben wir ein Problem. Weiterhin. Und es gibt ja immer wieder diese Diskussion, ob jetzt pflanzliche Milch überhaupt Milch heißen darf und sie auszusehen hat und sowas. Wie steht es denn da jetzt aktuell um diese Debatte und was ist da los?
Naja, die Politik, muss man sagen, ist leider Gottes die größte Bremse der pflanzlichen Revolution. Das muss man fairerweise so sagen. Besonders eine konservative Partei im Parteienspektrum hat sich halt vorangetan, als Lobby der Tierindustrie sich aufzuspielen und billigen Aktionismus zu machen und blockiert seit es die Partei gibt, also seit immer schon, alle Schritte in Richtung weg vom Fleisch.
Mhm.
Es gibt Studien, die besagen, was die größten Hindernisse sind für Menschen, mehr pflanzliche Produkte auszuprobieren. Und das größte Hindernis für Menschen, pflanzliche Produkte auszuprobieren, ist der Preis.
Mhm.
Das sagen alle Studien, das ist wissenschaftlich zu 1000% erwiesen.
Mhm.
Und gleichzeitig haben wir in Österreich aber einen Mehrwertsteuersatz von 20% bei Pflanzendrinks und 10% bei Kuhmilch.
Mhm.
Ja. Oder Subventionen, Agrarsubventionen sind zu 60% für den Bereich Milch und Rind in Österreich und 11% für alle pflanzlichen Produkte zusammen.
Boah.
Das heißt, die Politik macht die Tierprodukte billiger und verteuert die pflanzlichen Alternativen. Und das ist einmal das Grundproblem. Und abgesehen davon der Bezeichnungsschutz für Milch, den gibt es auf EU-Ebene schon sehr lang, probiert aber die Politik, das sogar noch zu verschärfen. Also nur zur Zusammenfassung. Hersteller oder Inverkehrbringer, sprich der LEH oder eben die Produzenten von Lebensmitteln, dürfen nicht Milch aufs Backel schreiben, wenn es eine Hafermilch oder eine Sojamilch ist. Wir Konsumentinnen und wir Journalistinnen etc. dürfen natürlich auch schon Milch sagen. Ja, das heißt, es ist nicht verboten, Milch zu sagen. Man darf es nur, wenn man es kommerziell in Verkehr bringt und produziert, nicht Milch draufschreiben.
Mhm.
Angeblich ist es ja wegen einem Konsumentinnenschutz, aber das ist sowieso komplett lächerlich, weil Kokosmilch war immer schon eine Ausnahme.
Mhm.
Und es ist einfach nur ein Protektionismus. Also die Herstellenden von Kuhmilch wollen einfach den pflanzlichen Herstellern und Herstellerinnen Steine in den Weg legen. Weil im Endeffekt, wenn irgendwo oben steht Sojamilch oder Hafermilch, dann weiß sowieso jeder Mensch, was damit gemeint ist. Da verwechselt das ja niemand und denkt sich wirklich, es ist Milch. Wir haben angefragt beim Verein für Konsumentinneninformation, beim VKI, und die haben gesagt, seit 20 Jahren gab es keine einzelne Beschwerde, dass jemand Milch und Pflanzendrinks verwechselt hätte.
Mm. Ja, eben.
Und umgangssprachlich sagen sowieso alle Sojamilch. Und dann gibt es sogar noch so Bestrebungen, diesen Bezeichnungsschutz zu verschärfen. Mhm. Und zwar, letzten Sommer war die Debatte, dass Pflanzendrinks nicht mehr in Tetrapack abgefüllt werden dürfen, weil die Verpackung schaut so ähnlich aus wie Milch. Mhm. Es dürfte auch kein Bild mehr von einem Glas Pflanzenmilch vorne oben sein, weil da könnte eine Verwechslungsgefahr sein. Und man darf auch nicht mehr negativ oder positiv irgendeinen Bezug zu Milch nehmen. Das heißt, draufschreiben, dass es so und so viel weniger CO2 produziert wie Milch, wäre dann auch verboten. Und am liebsten würde die Milchindustrie einfach haben, dass man die Pflanzendrinks wahrscheinlich in so einen 5-Liter-Kanister abfüllen muss und zu den Waschmitteln stellen.
Und so Scheuermilch.
Ja, keine Wörter mehr drauf, damit niemand mehr weiß, was da überhaupt drin ist. Also so würden sie sich wünschen. Ist aber ein billiger Protektionismus, nützt auch niemanden, weil der Trend geht weg von der Kuhmilch, das wissen alle. Mhm. Und auch die Molkereien füllen ja auch schon pflanzliche Drinks ab, aber das ist halt einfach ein billiger Aktionismus auf Kosten des Konsumentinnenschutzes.
Ja, und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist noch nicht, also geht noch nicht durch.
Das wurde abgelehnt auf EU-Ebene.
Sehr gut.
Also das war ein großer Versuch, das war recht knapp, aber wir haben eben auch mitgeholfen, darüber zu informieren und Medienarbeit zu machen. Und das war dann einfach so lächerlich in den Medien, dass dann die Politikerinnen gesagt haben, okay, machen wir es doch nicht.
Mm, sehr gut. Es hat sich ja jetzt gerade eben auch wieder ein Landwirtschaftskammerpräsident aus Tirol sehr lächerlich gemacht in den Medien. Das ging ja wild ab, das habt ihr sicher auch mitbekommen.
Naja, das war ein bisschen ein Schuss ins Knie. Da haben wir auch gemeinsam mit dem Verein gegen Tierfabriken so eine Protestaktion unterstützt vor der Landwirtschaftskammer in Wien. Das war recht witzig, wie sie sich darüber aufgeregt haben, dass der Krampus Hafermilch bestellt. Aber war ein Schuss ins Knie, muss man sagen. Also da sind sie nicht sehr schlank davon gekommen.
Nein, definitiv nicht. Also wenn man da die Kommentarspalten in den sozialen Medien durchgelesen hat, das war, also da waren sicher nicht nur pflanzlich lebende Menschen drunter, sondern alle haben sich einfach totgelacht darüber. Unglaublich. Mhm. Aber ja, immer wieder schön, wenn einem jemand so eine Steilvorlage liefert, dann kann man auch gut dagegen schießen und die seriösere Seite sein. Ist doch schön.
Stimmt, ja.
Wie würdest du generell die Aufgabe der Politik einschätzen, was jetzt unsere Themen angeht? Also nachhaltige Ernährung, Landwirtschaft, eben um nochmal auf dein Diplomarbeitsthema zurückzukommen, eben mit der Agrarsubvention. Was muss man da machen dringend?
Also aus meiner Sicht gibt es einige Bereiche. Die Mehrwertsteuerunterscheidung und Diskriminierung von pflanzlichen Produkten muss aufhören. Die müssen aufhören, sozusagen die pflanzlichen Alternativen höher zu besteuern. Subventionen für Tierprodukte müssen reduziert werden, dass einfach eine Chancengleichheit da ist. Es gehört ein Förderungspaket geschnürt. In Dänemark zum Beispiel wird 1 Milliarde dänische Kronen ausgeschüttet, zur Hälfte für Bauern und Bäuerinnen, die umsteigen wollen auf pflanzliche Proteine und zur anderen Hälfte für Firmen, die pflanzliche Proteine verarbeiten.
Wow.
Das Gehör hat in Österreich auch gemacht und beschleunigt. Es wäre gut, wenn so wie in Portugal es ein Anrecht gäbe auf eine vegane oder pflanzliche Option in öffentlichen Kantinen.
Mhm.
Es wäre super, wenn das eben auch beim Bundesheer der Fall wäre, da wo jetzt ein Soldat eine Bürgerinneninitiative gestartet hat. Und der Bezeichnungsschutz für Milch gehört sowieso abgeschafft. Aber selbst wenn er weiterhalten bleiben würde, die Leute gehen sowieso weg von der Kuhmilch. Also das ist nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, das Gefühl habe ich auch.
Aber das sind so die wichtigsten Forderungen. Und im Bereich der Gesundheitspolitik, es bräuchte in Österreich Dietary Guidelines von der NEC oder von der ÖGE, wo drinnen steht, wie eine gesunde pflanzliche Ernährung auszusehen hat, sodass auch dann die öffentlichen Kantinen etwas in der Hand haben und dementsprechend Angebote machen können.
Ja, da sind ja andere Ernährungsgesellschaften auf der Welt schon viel weiter und sagen eigentlich zum Großteil, dass eine gut durchgeführte vegane Ernährung in jeder Lebenslage möglich ist.
Definitiv, ja, da ist Österreich und ist sogar Deutschland hinterher, obwohl Österreich und Deutschland da beide relativ konservativ sind. Aber ja, weltweit schaut es da eher anders aus. Und ich glaube, es ist nur noch eine Frage der Zeit und es ist natürlich aber auch ein Thema, wo wir auch dran arbeiten.
Mhm. Ja, sehr wichtig. Wir haben da ja auch mit der Katharina Petter, eben auch von der veganen Gesellschaft, Ernährungswissenschaftlerin, schon gesprochen zu dem Thema. Da könnt ihr gerne noch nachhören, wie so eine pflanzliche Ernährung aussehen kann. Und wir haben hier jetzt da auch gerade was Süßes vor uns liegen.
Mhm.
In Wien kriegt man ja, also bei uns in Vorarlberg übrigens auch, super süße Backwaren, die rein vegan sind. Wir haben da eine Bovidel-Gulatsche für Menschen, die den Wiener Ausdruck nicht kennen. Was heißt denn das?
Nee, im Endeffekt ist es eine Teigtasche mit cremiger Füllung. Bovidel, es ist ja sozusagen so eine Art Pflaumenmus. Mhm. Und es ist ein viereckiges Blätterteigkonstrukt mit cremiger Füllung.
Das ist auf jeden Fall richtig gut. Und dann haben wir da noch eine Riesenschnecke, Zimtschnecke. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und eine Riebisel-Vanille-Dings.
Tasche,
ja.
Blätterteiggebäck mit so einer Vanille. Und Riebisel, was ist das in Deutschland?
Bei mir heißt es Träuble.
Rote Johannisbeeren.
Preiselbeere.
Na, Preiselbeere ist süß.
Wieder was anderes?
Ja, ich glaube, rote Johannisbeere.
Okay, können wir nachher noch nachschlagen. Magst du mal da irgendwo reinbeißen?
Ja, also ich habe eigentlich eh schon drauf gewartet, bis wir da die Gelegenheit haben. Dann nehme ich mir mal da die Vanille-Rebisseltasche.
Ich nehme die Bovidel-Gulatsche. Sorry, wenn ich das so piefgenesisch ausdrücke.
Ja, kann passieren.
Boah. Voll gut. Kann ich nur empfehlen.
Ja, Anker ist eine Bäckereikette, wo die meisten Filialen im Osten von Österreich sind. Mhm. Wir haben auch einmal ein Ranking gemacht von Bäckereiketten und eigentlich ist es so, dass quer durch die Bank da pflanzliche Alternativen auch mehr und mehr in die Regale kommen.
Super. Und es ist ja auch so einfach. Also sogar meine Oma, die ja ihr Leben lang nicht vegan gelebt hat, aber halt sehr, sehr pflanzlich. Also man hat ja früher eigentlich wenig Tierprodukte verwendet, weil ging halt eh nicht. Die sagt auch, man kann so viele Backwaren eigentlich ohne Probleme, auch ohne Ei, ohne Kuhbutter, ohne Kuhmilch, machen und das funktioniert super. Oder wir hatten jetzt ja kürzlich auch Renates Tortendesign im Podcast. Auch da wieder der Beweis, das geht alles. Und wenn ihr in Vorarlberg auch so vegane, süße Backwaren haben wollt, da gibt es auch ganz tolle Sachen und zwar die Apfeltasche und die Nussstange beim, wie heißt der jetzt gerade, Mangold. Mhm. Die sind auch da extrem gut. Also super. Bringe ich auch gerne mal mit als Mitbringsel, wenn ich nach Wien fahre. Was hindert jetzt eigentlich Menschen dran, pflanzlicher zu werden? Also du hast gesagt, der Preis, aber gibt es da auch andere Hemmnisse?
Auf der individuellen Ebene ist es so, dass natürlich das Gefühl, etwas anders zu machen als alle anderen, ist einmal prinzipiell unangenehm. Es gibt auch Studien, die besagen, dass wenn sich sozusagen in einem Freundeskreis oder im familiären Umfeld die Ernährung umstellt, dass die Chance eben, dass andere mitmachen, auch sehr groß ist. Mhm. Das heißt, für viele ist einfach die soziale Komponente. Man will nicht anders sein, man will vielleicht nicht verarscht werden, man will nicht, dass dann wegen einem irgendwelche Extrawürste halt produziert werden müssen.
Ja.
Und,
wobei vegane Extrawurst voll gut.
Ja, das stimmt. Aber da wäre eben sozusagen die Lösung einfach auch, das sind einfach Angebote, die wir bieten, online und offline, unsere Veranstaltungen eben zum Austausch, dass man auch Menschen kennenlernen kann, dass man sieht, wie viele da auch aktiv sind. Es gibt aber sowieso eigentlich auf Social Media und überall schon so viele prominente Beispiele. Und es gibt einfach Altersklassen, wie zum Beispiel jetzt zwischen 18 und 26, wo in gewissen Bereichen auf der Uni und in Schulen sowieso schon ein Drittel der Menschen vegetarisch lebt. Also krass, diese soziale Komponente, dass man sich da irgendwie einsam fühlt oder so, die wird immer unbedeutender, weil einfach die Leute einerseits sagen, die Kategorien existieren für mich nicht mehr, ich esse einfach weniger Fleisch und andererseits auch viele sind, die einfach sowieso schon kein Fleisch mehr essen.
Ja. Mir kommt auch die Kommunikation darüber immer wohlwollender vor.
Ja, das war schon vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, wie ich umgestiegen bin. Mein Vater hat gesagt, naja, das wird eine Phase sein.
Ja, meine Eltern haben es auch gehofft.
Meine Oma hat geweint, weil ich nichts mehr essen wollte, was sie kocht. Und meine Mutter hat geglaubt, ich muss sterben wegen Angelerscheinungen. Aber Gott sei Dank habe ich es überlebt.
Zum Glück noch. Noch lebt er und kann hier sitzen und mit uns reden. Wie kann man sich denn jetzt insgesamt den Einstieg ein bisschen erleichtern, wenn man jetzt sagt, ja, ich probiere das jetzt mal aus. Ich will das jetzt echt mal testen, ob das was für mich ist. Wie mache ich mir das einfacher?
Ja, meine Philosophie ist immer, nicht zu viel Stress sich zu machen und nicht zu viel Druck sich zu machen. Einfach vielleicht auch einmal Rezepte suchen auf Social Media oder auf YouTube. Sachen, die man gerne gegessen hat, einmal probieren umzustellen, vom Kochen her oder Restaurants zu testen. Auf unserer Website vegan.at gibt es Artikel über gesundheitliche Themen, ob es da Vitamine gibt, auf die es zu achten gilt. Es gibt bei uns Restaurantlisten. Es gibt sehr, sehr viel Kochbücher, es gibt Rezepte, aber es gibt es nicht nur bei uns, sondern das Internet ist voll davon. Ja. Und ich würde einfach einmal sagen, so ein bisschen recherchieren, vielleicht auch in sich zu gehen und zu fragen, was sind jetzt die Dinge, die mich noch abhalten? Ist es der Käse oder ist es die Angst, dass ich keine Muskeln aufbauen kann? Oder sind es die Freunde, die mich verarschen? Und dann einfach aufgezielt einfach schauen, sozusagen, was man da als Workaround machen könnte. Und ein schönes Angebot von uns ist der vegane Probemonat. Da kann man per E-Mail diesen Probemonat bestellen und man kriegt dann alle 2 Tage eine E-Mail. Und da sind dann eben Tipps drinnen, wo man essen gehen kann, was man einkaufen kann. Videos zu Gesundheitsthemen, lustige Dinge, interessante Fakten, Artikel über soziale Situationen etc. etc. Und so kann man sich da ein bisschen rantesten und das einmal ausprobieren. Und wenn es einem dann Spaß macht und wenn es einem dann gut tut, dann kann man natürlich auch dabei bleiben. Aber wichtig ist eben, dass man sich da nicht so viel Druck macht, sondern dass man sozusagen da sein Tempo geht und sich wohlfühlt dabei und es dann eben auch nachhaltig gestalten kann.
Mhm. Wie bist eigentlich du vegan geworden und was waren da deine Struggles? Und seit wann lebst du jetzt nochmal vegan?
Ich habe jetzt erstaunlicherweise, so alt bin ich schon, das 20-jährige Vegan-Jubiläum dieses Jahr gehabt. Das heißt, ich lebe seit 20 Jahren vegan und ich wollte eigentlich schon länger vegan werden, aber einerseits habe ich einmal die Woche dann bei meiner Oma noch vegetarisch gegessen, weil sie hat halt gesagt, das kann ich ihr halt nicht antun, ganz vegan, dann kann sie überhaupt nichts mehr kochen. Und das Zweite war, dass ich damals sehr Kraftsport interessiert war und ja, Muskelaufbau, Bodybuilding, Kraft-Dreikampf, das hat mich unheimlich interessiert. Mhm. Und ich hatte eigentlich Angst, dass ich keine Muskeln aufbauen kann. Und mir hat es dann halt unheimlich geholfen, dass ich dann halt gesehen habe, es gibt halt überall auf der Welt auch Leute, die machen Bodybuilding und leben vegan und sind halt urstark. Das hat mir so ein bisschen die Angst dann noch genommen. Also das waren die 2 Dinge, die Oma und der Muskelaufbau. Das waren mir die 2 Themen.
Mhm. Und da hast du dann eben auch einen Workaround gefunden.
Ja, beziehungsweise einfach die Ängste wurden mir dann halt genommen und die Oma hat dann lange Zeit alles auch in vegan gemacht, besser als in diversesten veganen Restaurants.
Wow.
Wir haben sogar eine Rezeptesammlung noch mit meiner Oma gemeinsam gemacht.
Cool.
Und heutzutage isst man noch immer die Speisen. Ich meine, sie ist jetzt 96, das heißt, sie kocht jetzt nicht mehr so viel selbst, aber sie isst dann halt sozusagen beim Familienessen ihre veganen Kreationen, die sie rezeptmäßig auf die Beine gestellt hat, dann halt mit uns.
Ah, oh, voll super. Das heißt, deine Familie ist auch pflanzlicher geworden?
Pflanzlicher auf jeden Fall, aber teils. Mhm. Also sowohl in meinem Freundeskreis als auch eben sozusagen in der Familie sind viele Leute vegan, aber natürlich andere auch vegetarisch oder essen auch Fleisch. Für mich spielt das an sich überhaupt keine Rolle. Ich sage immer, alle sollen das so machen, wie sie wollen. Aber ja, der Anteil an vegan lebenden Menschen ist schon größer geworden in der Familie.
Super. Gut gemacht.
Ja.
Ja, damit nähern wir uns schon dem Ende. Mhm. Ich habe fürs Ende noch ein paar Wordrap-Fragen für dich. Auch da wieder spontan antworten, bitte.
Gerne.
Vegan werden ist...
leichter als vor 20 Jahren.
Veganismus bedeutet?
Wahrscheinlich für alle etwas anderes.
Mhm.
Ich bin da nicht so streng sozusagen, dass ich sage, das ist vegan und wer das nicht erfüllt, der darf sich so nicht nennen.
Dann kommt die Veganpolizei.
Genau, ja.
Auszeit im Aktivismus?
Ist definitiv ein Thema. Also nach 20 Jahren Aktivismus kann ich sagen, der Hauptgrund, warum Leute aufhören, aktiv zu sein, ist nicht die Polizei und ist auch nicht die Tierlobby, sondern das sind Streitereien in der Bewegung und Stress und Burnout. Und das bedingt sich gegenseitig, weil je gestresster alle sind, desto mehr streiten alle. Und ich habe schon sehr, sehr viele gesehen, die dadurch weggefallen sind und auch nichts mehr mit Aktivismus zu tun haben wollten. Und ich war selbst einmal in einem Burnout und habe da eigentlich relativ lang gebraucht, bis ich wieder rauskomme. Und ich glaube, es ist extremst wichtig, dass man Auszeiten hat. Die können täglich sein oder wöchentlich oder in welchem Intervall auch immer. Aber man braucht Dinge, die einem Spaß machen und Energie geben. Mhm.
Sehr wichtiger Punkt, da merke ich auch immer mehr. Schokolade?
Ja, bin ich nicht so der Fan von. Aber gibt jetzt anscheinend auch schon sehr viel pflanzliche Schokolade auf Haferdrink oder auf Reisdrinkbasis. Und ja, ich glaube, gibt eh schon alles inzwischen. Mhm. Aber war früher hat man halt dann nur die Kochschokolade gehabt, aber mehr gab es damals nicht.
In Restaurants der Zukunft?
Ja, ich glaube, man sieht es ja jetzt schon in der Haute Cuisine, also in der gehobenen Küche, der Trend geht weg vom Fleisch. IKEA zum Beispiel verkauft inzwischen schon ein Drittel aller Fleischbällchen als Fleischlosvariante, cool. Also auf Erbsenproteinbasis. Und es sagen eigentlich alle Marktforschungsagenturen weltweit, dass zwar mehr Fleisch gegessen werden wird in der Zukunft, aber dieses Fleisch kommt nicht mehr von Tieren, sondern kommt entweder von Zellkulturen oder von pflanzlichen Proteinen. Mhm. Da sind sich alle einig. Das heißt, ich glaube nicht, dass alle 100% auf vegan umsteigen werden. Es wird immer noch welche geben, die wollen dann ihr Känguru-Steak oder irgendwas anderes, so wie sie jetzt halt Lamborghini fahren. Mhm. Aber ich glaube, es wird einfach ganz normal werden, dass pflanzliche Proteine Teil der Restaurantlandschaft sind und dass wir alle mehr pflanzlich essen werden.
Yes, sehr geil. Hast du für uns noch irgendwas, was du sagen wolltest, ein Wort zum Schluss? Das Motivierendes.
Ja, ich hoffe, dass ich bald wieder mal nach Vorarlberg komme.
Ja.
Und ich hoffe, ihr entschuldigt meinen Dialekt.
Ich muss dich auch immer entschuldigen.
Ja.
Ja, cool. Dann danke dir, Felix, für das Gespräch. War super interessant. Ich hoffe, ihr konntet auch alle was mitnehmen. Also ich gehe davon aus. Wir packen natürlich wie immer alle Infos in die Factbox. Und also alles, was ihr jetzt gehört habt an Links und so weiter, schauen wir das mal reinstellen, damit ihr auch nichts verpasst. Und sonst findet ihr natürlich alles auch immer auf unserer Homepage www.pure.jetzt oder eben bei www.vegan.at. Sucht euch durch, klickt euch durch, schaut, was euch Spaß macht und ja, geht das Ganze einfach mal locker und ruhig an. Und lasst uns doch zusammen diesen veganen Monat mal starten. Seid ihr dabei?
Ich bin dabei.
Yes.
Zum 20. Mal.
Ich mache auch mit.
Den 20. Veganuary.
Sehr
ja,
cool.
Vielen Dank auch für das Gespräch. War schön, war interessant. Und ja, danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Gespräch.